Abend, meine Damen und Herren. Sie befinden sich in der 51. Freisprechanlage, diesmal mit Dr. Günther Burkhardt als Gast, und zwar mit dem Thema Weltbekrönung. Im Studio ist auch ein Geburtstagskind, das ich jetzt gleich mal anstellen muss.
Wieso das denn?
Ja, weil er mal Ton haben möchte.
Jetzt erwähnen Sie schon meinen Geburtstag. Ich glaube, es nimmt eine böse Wendung.
Ich habe noch nicht das Telefon durchgegeben, um die vielen Anrufe zu deinem Geburtstag.
Nein, danke, wir haben einen anderen Gegenstand.
Ah, ja. Aber es war für mich eine Freude, Ihnen zu diesem Tage gratulieren zu dürfen.
Das ist wahr, und zwar als, naja, sagen wir Dritter.
Das ist gelogen.
Na gut. Weltbegrünung, haben wir gesagt, und wir haben auch gleich ausgerechnet, also ich habe ausgerechnet, dass wir drei zusammen 200 Jahre alt sind. Das ist so eine tolle Geschichte. Und ich habe im Medium angekündigt, dass wir dann auch ein sehr nachhaltiges Gespräch haben können, wenn wir alle zusammen so alt und weise sind. Ja?
Oh.
Herr Burkhardt, wir bitten unsere Gäste immer, sagen wir mal, vielleicht können Sie in drei Sätzen sagen, wer Sie eigentlich sind oder wie Sie, wenn Sie jemand fragt, wer sind Sie denn, was können Sie das sagen?
Ich gebe mir Mühe.
Ja.
Darf ich das Thema gerade noch ein ganz klein bisschen erweitern?
Ja.
Weltwiederbegrünung.
Wieder.
Aber gute Teile der Welt sind glücklicherweise noch grün, wie das kleine Ländchen, in dem ich geboren bin, bei Bethel, bei Bielefeld.
Ja.
Und meine Laufbahn ging dann weiter über meine Kindheitslaufbahn, über Wuppertal-Barmen, Berlin,
ja,
ins Nordhessische, nach Imshausen über Bebra in die Heimat des Widerstandskämpfers Adam von Trotzow-Solz, der nach dem 20. Juli hingerichtet wurde. Diese Familie war ebenso wie die Familie meiner Eltern und die großelterlichen Familien beiderseits ausgesprochen beeindruckend, mit ihren vielerlei verschiedenen Gründungen. Mhm. Ich kam allerdings nach Imshausen nur, weil ich als ein kleiner Tumlichtgut und fauler Schüler in der Berlin-Friedenauer Schule sitzen geblieben war und zu dieser Zeit gerade an meinen Vater eine Anfrage kam, er als Vater mit Mutter natürlich, mit seiner Frau von 9 Kindern, wurde gefragt, ob ein 14-jähriges Mädchen auszuleihen wäre für ein Jahr lang Hausunterricht. Und er sagte, nein, haben wir nicht, nur einen 14-jährigen taugenichts.
Ja. Und so, wie waren Sie in Hausarbeit so?
In Hausarbeit, ich war ein kleiner, ganz guter kleiner Einkäufer. Also ich hatte das Bedürfnis, meiner wirklich übermäßig ausgelasteten Mutter ein klein wenig Entlastung zu verschaffen, von klein auf. Mhm. Mein Sitzenbleiben kam eigentlich nur daher, dass ich mich die ersten Volksschuljahre so fürchterlich gelangweilt habe, dass ich nie angefangen habe, richtig zu lernen.
Ich dachte schon, Sie hätten so viel eingekauft.
Ich dachte, den Einkaufszettel.
Das Einkaufen war damals unglaublich genau zu handhaben, denn in einer solchen Familie war niemals Geld übrig. Es gab glücklicherweise betuchtere Familien in der Verwandtschaft, die dann meinen Eltern immer wieder ausgeholfen haben. Hm. Und solche Geschenke, diese Aushilfen, ich sage mal Leihgelder, auf die dann die etwas reichlich betuchteren Verwandten in der Rückgabe verzichteten, das habe ich eigentlich in meinem Leben immer wieder erfahren. Und mir ist ganz viel Zeit geschenkt worden.
Wenn wir schon von der Zeit sprechen, Ihr Geburtsjahr dürfen wir erfahren. Ich vermute 1919, kann das sein?
Ende
1919.
Das war, als mein Vater aus dem Westfrontkrieg nach 4,5 Jahren zurückgekommen war und aus Deutschland eine Republik werden sollte. Mhm. Da hat er dann wieder Zeit für seine allerliebste Frau gehabt.
Und Sie und sind dann eine Kriegsfolge. Und Sie sind dann die Kriegsfolge sozusagen.
Ja,
eine positive Kriegsfolge.
Kann man ruhig sagen. Aha. Und die Mutter war Norwegerin und sie ist dann mit uns 4 Jungs bis dahin nach Norwegen eingeladen gewesen bei den Großeltern mitsamt unserer Kinderfrau während der Zeit, in der sie mich erwartete.
Also Sie sind in Norwegen geboren?
Nein, geboren bin ich dann in Deutschland. Mhm. Und ja.
Aber norwegisch verpackt sozusagen.
In gewisser Weise schon. Unsere liebe Kinderfrau seit 1916, also seit meinem nächstälteren Bruder, hat Mutter und diese kleine Rasselbande begleitet, bis meine Eltern von Bethel bei Bielefeld weiterzogen nach Wuppertal-Barmen. Mhm. Mein Vater gründete auf Veranlassung von Bodo Schwing die Landvolksschule für
in Barmen? In Barmen oder?
In Bethel. Ja. Ein aufgelassener Bauernhof wurde erworben von Bethel, um in der Nachkriegszeit junge Bauernsöhne, jeweils im Winter, und junge Bauerntöchter.
Wenn die nichts zu tun hatten, sozusagen,
in Anführungszeichen. Ja, nicht so. Jedenfalls bildungsfreudig waren. Und das war ein nicht unbeachtliches Niveau.
Mhm. Bethel. Ja,
das war wie die, das gehörte da, wie zu den Reformschulen, ne? Das war innerhalb der Reformschulbewegung.
Ja, ja. Mhm. Diese ganze pädagogische Reformbewegung, die Bio, also die Ernährungsreformbewegung, Bodenreform, Singebewegung, Jugendbewegung, das alles spielte da sehr mit hinein.
Und in diesem Rahmen sind Sie groß geworden, das heißt also das Grüne lag eben gleich in der Wiege, so nebendran sozusagen.
Oh ja. Wir sind da am Rande des Teutoburger Waldes herumgetobt, so gut es überhaupt ging. Mhm. Und unsere wunderbare Kinderfrau, die Tante Christine, die nahm uns nichts übel, so verdreckt wir auch immer nach Hause kamen. Aber dann kamen also weitere Geschwister. 9 waren wir.
Ja. Unglaublich.
Wie, Sie sind Arzt geworden?
Das war aber auch ein Versehen.
Was war?
Ja.
Wie, Sie wären lieber Bauer geworden, oder was?
Ich hatte noch einen anderen, eine andere Idealvorstellung gewonnen, weil ich einige wirklich herausragende Dorfschullehrer kennengelernt hatte. Mhm. Als letzten unter ihnen Adolf Reichwein, diesen großen Pädagogen, der eigentlich preußischer Kultusminister hätte werden sollen, 1932. Aber da war der braune Braten schon zu riechen. Mhm. Und er hat stattdessen also eine beispielhafte Pavillonschule für 8 Jahrgänge in einem Raum
Zusammenunterricht.
Ja, und das, als ich da einmal 1938 einen Vormittag hospitierte, war ich ganz erschlagen von diesem Museum in einer Dorfschule. In Technik und Landwirtschaft und Botanik und Altertum und Kunst, und ich war völlig überrascht. Und dadurch, dass ich das kennengelernt hatte, schrieb ich meinen Abituraufsatz. Da hatten wir das Wahlthema Berufswünsche. Da habe ich also 5 Stunden wie doll an diesem meinem Berufsziel mich ausgelassen. Und nach einigen Tagen kam dann unser Deutschlehrer und fragte, ob er meinen Aufsatz in der Klasse vorlesen dürfte. Aber da habe ich abgewinkt. Mhm. Aber er war in der Kollegenschar rumgegangen. Mhm. Und deswegen hat man mir mein Abitur also sehr erleichtert.
Was stand in dem Aufsatz drin?
Wie ich mir vorstellte, wie ich solchen Leuten nacheifern konnte. Mhm. Nun war das ja eine Generation von Lehrern, die alle noch ihre Ausbildung in den Lehrerseminaren 3 Jahre lang in einer Art Internat absolviert hatten. Mhm. Und deren Allgemeinbildung war wirklich unglaublich fein und geschliffen und reichhaltig.
Preußisch?
Nein, so nicht. Es war doch sehr, sehr kulturbürgerlich, kulturorientiert. Mhm. Die vaterländische Tradition, die wirkte ja dann leider auch in fast
in eine andere Richtung.
Ja. Mhm. Das war dann sehr anders in der Familie von Trotzow-Solz, wo der Vater, der letzte preußische Kultusminister, dann noch Oberpräsident in Kassel war.
Ach was.
Und dann, ja, nee, also was heute Regierungspräsident ist. Ne? Und er ging dann aber in Ruhestand, in den sehr verdienten. Und ja, da war dann also wirklich eine weltweite Orientierung. Die Frau, seine Frau hatte auch amerikanische und englische Vorfahren. Also der Blickwinkel war riesenweit und von einer hohen Kultur, Rechtskultur, Bildungskultur geprägt. Mhm.
Wie kam es denn nun zu diesem Arztunfall? Das müssen Sie uns jetzt noch berichten. Wie Sie denn sozusagen vom Weg abgekommen sind, sozusagen.
Ja, nach meinem Abitur. Also ich hatte ja ein Jahr als 14-Jähriger dort Hausunterricht von einer Lehrerin, einer promovierten Studienassessorin, die von der Familie von Trott engagiert worden war, weil sie von den Nationalsozialisten nicht mehr eingestellt wurde, wegen eines jüdischen Großelternteils.
Ja, ja.
Und nach diesem Jahr hatte ich meinen Klassenanschluss wieder erreicht und nach dem Abitur hatte ich keine Lust, zu Arbeitsdienst und Wehrmacht zu gehen. Mhm. Und dann habe ich also bei der Tochter dieses Ehepaares, die inzwischen eine Kinder- und Jugend- und Mädchenarbeit in dem Kreis Rothenburg und drüber hinaus, hauptsächlich in den Gemeinden mit bekennenden Kirchenangehörigen und Pfarrern aufgenommen hatte, angefragt. Die hatte ein kleines Bauernhaus gepachtet, geschenkt gekriegt und ich hatte gemeint, sie wohnte dort schon. Mhm. Und ich hatte wegen meines jüngeren Bruders, der ein Jahr aus Krankheitsgründen in der Schule zurückgefallen war und in dieser Klasse sich gar nicht wohlfühlte, hatte ich die Idee, jetzt könnte ich ihm vielleicht das antun, was mir geschenkt worden war mit diesem Privatschuljahr.
Mhm.
Und da hatte sie dann auch zugesagt, hat sofort bei uns wie damals dem 14-Jährigen eine Art Mutterstelle angenommen. Und nach einem halben Jahr stellte ich fest, solch einen Menschen wie mich könnte man Kindern nicht zumuten. Und in dieser Erkenntnis kam dann auch meine Zurückstelle. Ah nein, Moment. Ja. Doch. Ich wurde auch von der Einberufung zurückgestellt, weil der Polenfeldzug ausgebrochen war. Und dann bin ich ins Bergwerk gegangen, in den Kupferschieferbergbau im Richelsdorfer Gebirge. Und Kupferschiefer ist an sich ein sehr einsturzsicheres, aber sehr niederes Flöz.
Ja, ist das nicht ein bisschen giftig auch?
Nein.
Kupfer klingt so, aber nein.
Nein. Das ist hauptsächlich der Schiefer und eine kleine Schicht edelmetallführende Erze. Aber man hatte eben nur 80 bis 100 Zentimeter, also Arbeit auf den Knien mit ledernen Knieschützern.
Darf man auch keine Klaustrophobie haben, ne?
Nein, das wäre da nicht so eingeeignet. Na, und danach war dann also der Arbeitsdienst fällig und der endete bei mir glücklicherweise, aber aus anderen Gründen, schon nach einem Vierteljahr statt einem halben Jahr, weil alle Bergleute, Ingenieure, Techniker und so weiter wieder in ihre Betriebe entlassen wurden. Und da war ich dann wieder sehr glücklich in dieser Untermühle, das war dieses kleine Gehöft, ganz für sich liegend, zwischen den Dörfern Solz und Emshausen, unter der Hut und Begleitung von der Schwester von dem Adam von Trott, der Vera von Trott. Mhm. Und dann erst im Herbst 1940 wurde ich einberufen zum Wehrdienst, zur Wehrdienstausbildung bei den Pionieren. Und später wurde ich dann, weil, also in der Zwischenzeit hatte ich ja schon Das habe ich jetzt zeitlich nicht so ganz
präzise.
Ich hatte angefangen, Medizin zu studieren.
Also diese Spätberufung sozusagen zum Medizinstudium, gab es einen Grund dafür oder war das der Grund, dass man eventuell immer wieder mal Freisemester hatte?
Ja, nein, das war weniger. Es war dadurch, dass ich zurückgestellt worden war, hatte ich eine offene Lücke, was nun aus mir werden sollte. Und ich hatte mich bei Bodelschwing dann als Krankenpfleger angeboten, aber der sagte, na, da sprich mal erst mit deinen Eltern. Und ich habe dann meinen Eltern einen langen Brief geschrieben und während dieses Schreibens kam mir die Überlegung, Arzt zu werden. Das hatte ich so vor mich hingeflüstert. In der Untermühle ging es unglaublich eng einher. Da saß man also sehr nah beieinander. Und als ich 20 Minuten später fertig war, fragte die Vera von Trott, ja, und wie wär's damit? Und ich fragte, womit? Ja, mit dem Arzt. Ach, habe ich gesagt, das habe ich mir überlegt, ist ja finanziell gar nicht darzustellen. Das Studium und dann etwa eine Niederlassung. Aber sagte sie, man studiert doch nicht, um einen Beruf zu erlernen.
Aha, ja, wozu was denn sonst?
Um sich zu bilden, Martin.
Eine geistige Qualifikation.
Wenn Sie mal zurückschauen, wie viele Philosophen und eine Zeit lang Ärzte waren. Lametri und, wie heißt er?
Jaspers.
Bitte?
Jaspers.
Und Descartes. Und unglaublich viele Leute haben damals auch eine Zeit lang in der Medizin verbracht.
Da muss ich dann nochmal drüber nachdenken. Also das wäre ja erstaunlich, wenn man jetzt die Philosophien auf ihre Heilkraft hin untersuchen würde.
Und die wurden dann auch großenteils Theologen und so weiter. Ja. Und wenn Sie heute den großen neuen Drewermann lesen, dann werden Sie ganz viele Namen sehen von damaligen Studierten und Professoren und so weiter, die in ihrer Vergangenheit auch sozusagen als eine Art von Naturwissenschaft Medizin studiert hat.
So,
jetzt bin ich sehr ausführlich geworden.
Nein. Es ist nur angenehm, wenn man so nach knappen 20 Minuten sich ein bisschen entspannt bei ein bisschen Musik. Ja, Sie schauen zur Uhr, ja.
In Ordnung.
Und wir machen dann nach dem Betriebsunfall dann weiter, weil Sie haben ja noch ein bisschen was in Ihrem Leben vor sich, ne, glaube ich.
Oh ja?
Zu erzählen, ja.
Also ich würde dann auch gerne mal über das Begrünen sprechen. Und
ja, genau,
jetzt kommt Arvo Pärt, diesmal ein Stück, das ich selber nicht kenne, weil ich natürlich wie immer die
Platte, falsche Scheibe dabei habe.
Aber es macht nichts, Arvo Pärt ist Arvo Pärt.
Wunderbar.
Heute zu Gast ist Günter Burkhardt, Martin Reuter und im Gespräch. Hier ist die Gertrud Salm und wir sprechen weiter über die Weltwiederbegrünung.
Ja.
Ja.
Wir sind jetzt bei Herrn Burkhardt in den 20ern gelandet, aber wir müssen auch irgendwann
zur Weltbegrünung kommen.
40er, 50er kommen. Gut, vielleicht können wir den, obwohl es sehr spannend wäre, sicher, wie Sie den Krieg erlebt haben, vielleicht springen wir in die Bundesrepublik. Was halten Sie davon?
In der Nachkriegszeit.
Ja.
Unweigerlich geht ja ein Leben da aus diesen grünen 20er Jahren weiter.
In die schwarzen 50er. Oder
ja,
wie soll man die nennen?
Ja. Mhm. Und die habe ich dann also noch in meinen Studienrestzeiten und in den Ausbildungen in verschiedensten Kliniken verbracht. Aber mein Herz war, ich würde mal sagen, weithin im Grünen der Beteler und Teutoburger Waldumgebung haften geblieben. Und so war dieses kleine Imshausen in diesem wunderschönen mittelhessischen Bergland sozusagen meine Wahlheimat geworden. Trotz meiner Ausbildungsplätze bis in den Norden und ganz in den Süden. Und ich habe wohl gar nicht erst so richtig wahrgenommen, einmal das politische Geschehen im Krieg und nach dem Krieg, obwohl ich es natürlich alles mitgekriegt habe. Aber
Sie waren wahrscheinlich schon bewegt in sich, also dass Sie das so ein bisschen anders die Szenerie anders wahrgenommen haben, ja, kann man das so sagen?
Meine Ausbildung mündete dann in Stuttgart am Bosch Krankenhaus in der homöopathischen kritischen klinischen Ausbildung, an der ich auch meine Frau lieb gewann und sie vor allem mich aus gut, aber und ihr gefiel dieses kleine hessische Bergland auch sehr gut, ja. Und diese Kommunität, aus der die Arbeit von Vera von Trott geworden war, ebenso wegen ihres erstaunlichen ökumenischen Niveaus, kirchlich, aber auch kulturell. Also die Beziehungsgeflechte reichten da eigentlich um den ganzen Erdball, ähnlich wie bei den Brüdern von Thésée. Und ich bin dann, wir haben uns dann entschlossen, als es leider an der Bosch-Klinik zu einem sehr unerfreulichen Mobbing unseres Chefarztes kam, der als Jude auf heftiges Bitten wieder nach Deutschland zurückgekommen war, um diese Spezialklinik zu übernehmen. Wir haben uns dann in der Nähe von Imshausen in Rothenburg an der Fulda niedergelassen. Und die lieben Kollegen haben uns den Gefallen getan, dass sie uns die Kassenzulassung nicht gönnten. Und so haben wir also ohne Kassen gearbeitet. Also
privat.
Das hatte die Folge, dass wir also viel Zeit für unsere Patienten hatten.
Und, aber die Patienten auch viel Geld haben mussten.
Nein. Eine Beratung berechneten wir mit einer D-Mark und einen Besuch mit 3 D-Mark. Und wir hatten noch gar nicht begriffen, dass man für Besuche auch Wegegebühren verlangen kann.
Ja.
Und meine Wegegebühren absolvierte ich mit dem Fahrrad. Meine weitesten Patientenbesuche waren Fulda und Kassel, weil es in diesem Bereich keine anderen homöopathischen Ärzte gab damals. Aber nun, das arbeitete sich so langsam auf, und das war nicht das Hauptziel unserer Arbeit, das ist klar. Zuhören, das war wichtig, wie ich es auch von Karl Viktor von Weizsäcker in Heidelberg an der Ludwig-Bergmann-Klinik empfohlen bekommen hatte. Denken Sie bloß nicht, sagte er, Sie wüssten es nun als Studierte besser, wenn sich ein Patient Ihnen anvertraut, ist das ein Geschenk an Sie und dann hören Sie bitte erstmal ganz hilflos zu. Und vielleicht finden Sie dann mit ihm, dem Patienten oder der Patientin vor allem, einen gemeinsamen Weg.
Vom Label her ist das Psychosomatik, ne?
Ja.
Richtig?
Ja.
Das war Homöopathie.
Ja.
Ja, und das hat also so viele Beziehungen untereinander. Als homöopathischer Arzt kommt man ja überhaupt nicht aus, ohne sehr genaue Details von seinen Patienten mitgeteilt zu bekommen. Und das ist vielleicht auch ein Teil dieser Entdeckungsarbeit zwischen Arzt und Patient. Und das Medikament ist ja eigentlich, wie der Name sagt, das Medium, die Mittlerin, möchte ich ausdrücklich sagen.
Wie ist es mit der Pille für die Erde?
Ja,
oder sehr, mit den Tropfen,
sehr gut.
Tropfen,
ich habe natürlich, und wir alle, unser ganzer Freundeskreis, hat mit immer tieferer Besorgnis die Entwicklung der Herrschaft über Erde verfolgt.
Können Sie das mal so ungefähr verorten? Also, weil ich ja gerade auch an meinem Lebenslauf war, habe ich Ihnen eben gerade gezeigt, 61, 62, 63, 62 Kuba-Krise. Wo sind Sie jetzt mit Ihrem Kreis gerade? In welcher Zeitverortung?
Zurzeit bin ich ja sehr Einsiedler.
Ja.
Heute war ich aber gerade zum Heiligen Epiphanias-Fest in der Kommunität Imshausen. Und die waren ja franziskanisch arm und blieben das auch, bekamen aber Land erworben und haben das von den 50er Jahren an ungewollt und unbekannt ökologisch bewirtschaftet. Und da blühte das Ländchen wirklich auf, ein solcher Abschnitt zwischen den etwas größeren Gutsflächen, der ist heute noch so augenfällig.
Ja.
Und hier war im Grunde die Beziehung zu den Wurzeln und Gründen und Quellen des Lebens in seinem Urbeginn, die das Element, in dem so etwas nur miteinander wachsen konnte. Mhm. Anfangs war es in der Kriegs- und Nachkriegszeit ein sogenanntes Kinderhaus, Kinderheim, aber als die Mitarbeiter dann weiter heranwuchsen, auch mit all diesen Kindern, dann sagten sie, in natürlichen, normalen Familien wandern die Kinder dann ja auch aus dem Haus. Also lassen wir sie auch auswandern und widmen uns mehr der Kommunitätsarbeit. Mhm. Wobei das also auch eine ganz besondere Kommunität war, nämlich eine Kommunität von ehelos lebenden Männern und Frauen.
Aha.
Im gleichen.
Also sozusagen Kombi-Singles oder wie?
Ja, ja, aber.
Oder war das freie
aber
Partnerschaft?
Ja, aber als Protestanten doch weitgehend nach den ursprünglichen sogenannten evangelischen Räten der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams. Das hieß aber in den protestantischen Verbänden der gemeinsamen Willensfindung. Mhm. Mhm. Also nicht der Gehorsam von oben nach unten, nach Möglichkeit.
Ja,
aber ein gewagtes Unternehmen.
Also wir sind so ungefähr 1955, wenn ich das verorten kann.
56 haben wir uns da niedergelassen.
Genau. Und da noch die Frage, Sie haben damals Kunstdünger erlebt, Sie haben erlebt, wie die Wälder bewirtschaftet worden sind in Deutschland. Das war, glaube ich, in der Zeit wurde wahnsinnig viel draufgekippt. Es steigerte sich unaufhörlich.
Ja, und das war schmerzlich.
Ja.
Das war sehr, sehr schmerzlich. Aber das war noch lange nicht das, was dann vor jetzt 20 Jahren aufkam mit der Agrogentechnik und diesen Totalherbiziden, also Monsanto Roundup Ultra und so weiter, die alles grün vernichteten, außer die Pflanzen, die gentechnisch oder gentechnokratisch, sage ich lieber, gegen dieses Pflanzenvernichtungsmittel resistent gemacht worden waren. Mhm. Und nun kommen wir eigentlich schon sehr nah, aber bleiben wir mal noch erstmal beim Forstgrün, als eine große Starkstromtrasse von Mecklar bei Webra nach Fieselbach in Thüringen gelegt werden sollte, die nach unserer Auffassung völlig überflüssig war. Da haben wir protestiert und uns mit denen, also das war damals dann EAM und Preußen Elektra und so weiter. Und da hat mich einer erwischt, der Mitbegründer war bei der kleinen grünen Fraktion im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Und da hat er gesagt, du gehörst zu uns und wir stellen dich mit auf. Inzwischen war ich schon am Ruhestand als Kreistagsabgeordneter. Und so bin ich also in diesem Bereich dann sehr schnell auch konfrontiert gewesen mit der Gentechnik, ich sage Gentechnokratie, weil dieses Vorgehen mit Aussaatfreisetzung im freien Gelände ja absolut nicht eingrenzbar ist. Eine Koexistenz
gibt es nicht.
Aber Sie erleben ja auch, wohin das geführt hat. Jetzt aus sehr guten Motiven wollen 80% der bundesrepublikanischen Bevölkerung dieses nicht. Ja. Und zwar, das ist mir dann erst klar geworden, als ich mit den Angehörigen der Kommunität und der später gegründeten Stiftung Adam von Trott im Gedenken an die Widerstandskämpfer beteiligt war gegen eine Feldaussaat von Monsanto-Genraps in Iber bei Bebra, Nachbarort von Imshausen und Solz. Mhm. Und dort dann erlebte, mit welcher eiskalten Berechnung pflichtgemäß diese Beauftragten von Monsanto da versuchten hineinzukommen. Wir haben sie 3 Jahre lang verhindern können, auf den Acker zu kommen. Mhm. Aber damals bestand das Moratorium noch nicht. Entgrünung, das ist also wirklich diese raffinierte Art der Unkraut-Totalvernichtungsmittel, aber deren Wirkung reicht ja nur ungefähr 5, 6, 7 Jahre, wenn es gut geht. Inzwischen haben sich Kräuter entwickelt, die dann zu sogenannten
Resistent, oder?
Resistenten Unkräutern, ja. Super Unkräuter.
Kreuzungen.
Gegen die man gar nicht mehr ankommt. Mhm. Und das schlimme Erleben ist für mich auch als Arzt gewesen, da war ich allerdings Ruhmständler, dass ausgerechnet die christlichen Parteien, man kann es, oder christlich gesonnenen Parteien, ja, in Deutschland,
Namen, steht im Namen drin,
da vor allem für diese, ich würde sagen, Grünvernichtung und die, ja, nun muss ich sagen, Erbgutfälschung von Nutzpflanzen stimmen und arbeiten. Also Herr Seehofer, Frau Schawan, Frau Merkel, Roland Koch und. Eine ganze Anzahl. Und leider nicht wenige Universitätsprofessoren. Das ist eigentlich noch das Erschütterndste.
Ja, aber das ist ein Forschungsfeld, da kriegt man Forschungsgelder dafür, das ist schon auch interessant, ne?
Ja,
Genforschung ist
natürlich. Wenn Geld interessanter ist als Leben. Genauso, wie Sie, das sehen Sie ganz richtig. Es ist absolut widerwärtig und ich sage heute, es ist eine Lästerung der Evolution. Denn hier werden jetzt die Erblinien von Bazillen hineingezwungen in die Erbgutlinien von Nutzpflanzen. Wie also dem Mais, der jetzt in Deutschland versucht, oder den Monsanto versucht, in Deutschland mit aller Gewalt einzuführen und zu verbreiten. Ebenso, Monsanto ist nicht alleine, aber Monsanto beherrscht ungefähr 85% des Gensaat Exporte auf der Welt.
Ja, ja.
Und hat auch die Patente, ne?
Hat die Patente drauf. Und ich meine, das ist beinahe der größte Widerspruch gegen das Leben. Patente auf lebendes Gewebe. Dabei wissen wir von den Qualitäten und Eigenschaften und Eigenarten von Genen fast zu nur, wenn es gut geht, 1-2%. Und die werden nun technisch in eine andere Genomträgerschaft hineingezogen. Es ist so, als ob sie eine krähende, krötende, scheußliche Polizeisirene aus einem fremden Lande in ein wunderbar miteinander abgestimmtes Genom von 25.000 Musikanten hinein krähen ließen. Das ist eine solche unfassliche Scheußlichkeit. Ich bitte um Entschuldigung.
Ja, bitte
es gibt viele Leute, die sagen, ich wäre zu ideologisch. Mhm. Ich bin nur leidenschaftlich.
Das ist
fürs Leben.
Ein tolles Stichwort. Das bin ich auch sehr gerne.
Ach so.
Darf ich mal kurz das, ich komme gerne noch mal drauf bitte, zurück, ja, aber kurz mal einklammern. Sie haben ja dann auch Politik gemacht. Das heißt, Sie haben zum Beispiel, haben als Politiker, wie soll ich sagen, Natur vertreten. Ja?
Ja.
Was haben Sie denn da, was denken Sie über den Charakter von Politik? Also als, Sie waren ja dann sozusagen Berufspolitiker, oder? Können Sie das beschreiben? Das würde mich noch sehr interessieren. Was ist das für eine Art von Tätigkeit?
Also für mich ist sozusagen grundlegend auch anhand der Widerstandsbewegungskenntnisse, dass Politik was anderes ist als Polemik. Politik kommt von dem Namen Polis, die Stadt. Und da könnte man im Alten Testament lesen, suchet der Stadt Bestes. Das war sogar für die alten Juden in der babylonischen Exklave eine Mahnung, suchet auch für dort, das Babylon das Beste. Polemik kommt auch aus dem Griechischen und heißt der Krieg, Polemos. Also wenn Parteien untereinander Krieg führen, ich lehne das Wort Wahlkampf deswegen ab, sondern wenn sie ständig versuchen, einander vielleicht Stimmen abzujagen und einander schlecht zu machen und was weiß ich alles, dann mache ich nicht mit. Aber ich bin da einmal sozusagen gewonnen worden. Ich hatte allerdings auch schon früher das Gefühl, ich habe so eine kleine freie Wählergemeinschaft noch vor alledem in Rothenburg an der Fulda gegründet, aber wegen meiner Unzuverlässigkeit, wegen meiner Ärztetätigkeit, hat das dann jemand anders mit dieser kleinen Partei übernommen.
Ja, aber Sie haben ja Kommunitätserfahrung, das heißt, Sie sind in Gruppen gewesen, die den Eindruck hatten, sie könnten etwas auf der Welt bewegen, etwas beeinflussen. Und haben Sie den Eindruck, dass man sozusagen politisch jetzt eigentlich im Grunde kapitulieren kann oder? Denn wenn Sie jetzt Monsanto erwähnen, da haben Sie einen Riesenapparat vor sich mit, was weiß ich, wie viele Juristen die beschäftigen. Haben Sie den Eindruck, dass Politik in diesem Sinne, das ist ja eigentlich eine idealistisch-humanistische Beschreibung von Politik, ne? Also das Beste der Stadt. Ne? Ja. Erstens mal gibt es keine Städte in diesem Sinne mehr. Ja. Soweit ich weiß, hat man mal berechnet, dass Athen waren bestenfalls 2000 Leute beteiligt. Wenn es nun 200.000 oder 2 Millionen sind, dann wird das mit der Politik ziemlich schwierig. Ja. War das so was Vorübergehendes für Sie?
Die Politik geht nicht vorüber. Ja. Solange es noch Menschen gibt, die überleben. Aber für mich ist ausschlaggebend, ob Politik demokratisch, echt demokratisch ist. Wir haben jetzt eine Demokratie, eine sogenannte repräsentative, freiheitliche Demokratie. Und da haben wir Bürger alle 5 Jahre als Eintagsfliege eine Wahlmöglichkeit. Das ist keine Demokratie. Mhm. Und Minister heißt auf Deutsch der Diener.
Ja, genau, das habe ich mir auch gemerkt.
Nicht wahr? Und der hat zu fragen, was die Bevölkerung will. Und wenn Roland Koch sich einen Dreck darum kümmert, dass 80% mindestens in Hessen die Gentechnokratie nicht wollen. Diese Fälscherbande, sage ich mal, ein bisschen ungehörig, dann ist das überhaupt keine Art von Demokratie, sondern der Versuch, das Völkchen zu verführen. Und genauso sein und seiner Parteigenossen einstehen für die Fortführung der Atomenergie und was alles, das wirklich Leben beschädigt, den Flughafen Kassel-Calden ausbauen zu wollen. Wie kann man? Nicht? Die Fliegesituation ist ja so umweltbelastend. Das immer noch zu steigern, als statt zu sagen, ihr lieben, gebildeten hessischen Bürger, statt einen so wunderschönen Besuch in den Staaten zu machen, könntet ihr ja auch mal die wunderschönen Briefe schreiben.
Oder mit dem Fahrrad nach Emshausen fahren. Zum Beispiel. Aber das war jetzt ein kleiner Schlenker, der mich so ein bisschen interessiert hat. Kommen wir zu den Pillen vielleicht zurück. Also Sie haben mir ja eine Literatur empfohlen, die ich noch nicht kannte. Da stammt, glaube ich, dieser Titel her. Dieser Wiederbegrünung der Erde?
Vielleicht auch die Wiederbegrünung der Erde.
Weil jetzt wollen wir doch auf die sozusagen die positiven Möglichkeiten.
Ja. Wie kann man das muss machen? Muss ich meine Verbeugung vor Dr. Hermann Scheer machen, dem Präsidenten von Eurosolar und seinem ersten Buch Solarstrategie Untertitel.
Hatten wir auch auf der kasselzeitung.de, sogar auch in zwei Interviews. Ja.
Der Untertitel dieses Buches war von der Wiederbegrünung der Erde.
Ja.
Und das mit Hilfe der erneuerbaren Energien. Hm. Und nun sage ich Frau Ypsilanti, mit der ich eine Viertelstunde gesprochen habe, was wir nicht anders sehen können, das ist, Hessen kann es nur besser gehen, wenn es wieder rot-grün wird. Und wenn die SPD-Mitglieder, die noch auf Supertechnik wie Atomspaltung und jetzt eben auch Genspaltung setzen, sich besinnen. Aber das super Beispiel von Wiederbegrünung von Wüste ist Ihnen vermutlich bekannt aus Ägypten?
Eigentlich eher weniger, nein.
Nein,
das Städtchen, bitte erzählen Sie mir von Ägypten.
Das Städtchen Sekem. Ja. Ein promovierter Landwirt, Studium, ein Ägypter, Studium in Amerika, England und dann in Graz, hat dort in Graz die biologisch-dynamische Landwirtschaftsweise kennengelernt. Und eine wunderbare katholische Frau kommt in sein Heimatland, das untere Niltal, völlig ausgetrocknet, versandet und verödet durch den Assuan-Damm. Und ihm tut das weh, da sind 2 Millionen Ägypter entheimatet worden. Mhm. Und er bohrt und stellt fest, unterm Assuan-Damm fließt noch Linwasser, fördert das und nach israelischer Tröpfchenbewässerungsmethode fängt er da an zu begrünen.
Israel in Ägypten, ja.
Ja.
Interessant.
Ja, ja. Da hat es ja viele Beziehungen gegeben.
Positivrache.
Ja. Und nun ist das eine Stadt von 4.900 Bewohnern geworden innerhalb eines Vierteljahrhunderts, mit Universität, mit Klinik, mit Heilpflanzenanbau und mit einem fabelhaften Widerstand gegen die ägyptische Regierung, die das alles immer schlecht machen wollte.
Und ich glaube, eine Waldorfschule ist da auch.
Richtig.
Mhm. Und genau. Sie kennen. Du kennst das schon.
Aber natürlich.
Ja, ja. Meine Frau ist mal wieder.
Ja, er, der Begründer, Ibrahim Abulaisch, hat ja auch einen alternativen Nobelpreis gekriegt. Den hat er allerdings auf seine ganze Gemeinde verteilt. So wie jetzt der Percy Schmeiser und Luisa Schmeiser einen alternativen Nobelpreis bekommen haben.
Ja.
Und dieser Prozess läuft ja gerade und Schmeiser ist gerade wieder in Deutschland auf Vortragsreisen. Ich werde ihn in Kürze wieder sehen.
Ja, Sie kennen ihn schon.
Ich kannte ihn, ich konnte ihn zusammen mit Professor Grünefeld. Mhm. Hier habe ich in der ehemaligen Ingenieurschule einen großen Abend mit etwa 300 Teilnehmern organisiert für ihn. Mhm. Und dann sind wir weitergefahren nach Witzenhausen, auch etwa fast 300 Studenten, und dann weiter nach Berlin. Und da hatte ich dann, das hat mir aber meine Tochter nur verraten, das hatte ich vergessen, da habe ich schon den Vorschlag gemacht, dass aber beide, er und sie, den Alternativ-Nobelpreis kriegen sollten, der jetzt Anfang Dezember überreicht wurde. An Schmeisers.
Ah ja. An beide.
Ja. Und bei ihm, das ist ja auch eine lange Geschichte, 7 Jahre der einzige letzte kanadische Landwirt, der diesem Weltkonzern Monsanto widerstanden
hat. Wie ist es eigentlich ausgegangen? Ich hatte eigentlich einen schlechten Eindruck. Ist er verknackt worden?
Na, Moment. Er ist freigesprochen worden von jeder Leistung an Monsanto. Das haben die deutschen Presseorgane völlig falsch gebracht. Was er nicht erreicht hat, er hatte nämlich als gründlicher Deutsch-Nachkomme geklagt auf Nichtigkeit von Patenten auf Lebewesen.
Also sozusagen
haben die kanadischen obersten Richter gesagt, darüber haben wir kein Urteilsrecht, das kann nur ein Weltgerichtshof beurteilen.
Ja gut, es ist natürlich ein globales Problem. Ja,
aber
Patentämter, der Samen fliegt um die Welt, das ist doch klar.
Patentämter sind ja keine Staatsgebilde.
Ach, das sind so viele schöne Einzelgeschichten. Wir haben unsere Kartoffelpatente mit der, wie heißt sie noch? Unsere Superkartoffel.
Linda.
Die Linda-Geschichte.
Ja, ja. Aber ist jetzt auch noch die Cholera-Kartoffel bei Rostock?
Was ist das denn? Ist
ja, mit Cholera-Genen ausgestattet. Die soll dann eingesetzt werden in Bereichen, in denen Cholera noch vorkommt, um sozusagen die Bevölkerung zu immunisieren.
Ach,
aber nicht die mindeste Technikfolgenabschätzung oder naturwissenschaftliche.
Die wird gezogen bei Rostock, oder was?
Ja.
Ja. Sehr merkwürdig.
Ach du Schande.
Oh, ich müsste heute mal irgendwas gibt ja außerdem,
Monsanto hat ja Genmanipulationen entwickelt, die machen, dass die Frauen, die diese Früchte genießen, diese Feldfrüchte in irgendeiner Form, von ihrem 15. bis 45. Lebensjahr unfruchtbar werden.
Wo soll denn dieses eingesetzt werden? Vorstellen? Afrika oder China?
China.
Ungeheuerlich. Ja, es gibt ganz andere Möglichkeiten, die auch noch menschlich und nicht nur technisch zwangsmäßig, ohne Unterscheidung von Personen und Völkerschaften und was weiß ich alles.
Herr Burkhardt, haben Sie denn, weil ich eben nochmal nach der Politik gefragt habe, haben Sie denn nicht auch den Eindruck, dass da sozusagen die politischen und wirtschaftlichen Systeme mit uns gewissermaßen davon galoppieren?
Im Brockhaus von 1974 ist ein Abschnitt über Lobbyismus.
Ja.
Und da wird davor gewarnt, dass ein gesetzloser Lobbyismus die Parlamente und Regierungsbereiche immer tiefer durchsetzen würde. Mhm. Und zwar der Lobbyismus, der dank seiner riesigen Finanzhintergründe zur Lobbykratie würde.
Ja.
Da stecken wir schon voll
schon lange
drin.
Ja. Wir stecken in Europa drin, wir stecken in den nationalen Gebilden drin.
Ja, und das lassen wir uns bieten als demokratische Bürger. Das andere Kapitel im Brockhaus, da war davon die Rede, dass die Technologien dazu gerieten, zu Technokratien zu werden.
Mhm.
Und da wurde noch die Hoffnung ausgesprochen, dass aber die immateriellen Geistesbewegungen dem noch widerstehen oder Einhalt gebieten könnten.
Der Humanismuswunsch, ja, könnte man ihn nennen.
Also das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch. Das ist ja, ich sage mal, wenigstens für die Männerwelt absolut, dass Frauen guter Hoffnung sind, befürworte ich sehr. Aber für uns Männer ist ein Vierteljahr später doch etwas ganz anderes, ein anderes Prinzip aufgekommen. Sie kennen das Prinzip?
Das Peter-Prinzip?
Bitte?
Das Peter-Prinzip?
Oder das Matthäus-Prinzip?
Welches meinen Sie?
Hans Jonas. Mhm. Prinzip Verantwortung.
Oh. Für Männer? Speziell?
Frauen dürfen ja auch.
danke.
Und können es eigentlich viel besser. Aber wie Drewermann ja nun nachgewiesen hat, die linke Hirnhälfte, die ja so maskulin betont ist, die macht sich ja so wunderbar leicht. Das geht ja so flott linear in Richtung Ziele, Erfolge, Objektivieren, von Gefühlen absehen.
Mhm.
Die dominiert in einer unglaublichen Weise. Und die rechte Hirnhälfte, hatte ich eben gesagt, rechts? Nein, die linke Hirnhälfte.
Ja.
Das ist die maskuline. Mhm. Die rechte der Frauen ist in ihrer Wahrnehmung so gleich, so vernetzend, verwebend, Stickarbeit und alle Wunder.
Doch, das ist ein echtes Wunderwerk. Ich kann es bestätigen.
Gleichzeitigkeit der Wahrnehmung. Eine Sendung einmal im Fernsehen, jetzt kommt mir der Name des Moderators nicht, eine Gärtnersfamilie er und sie mit 16 Kindern.
Oh.
Und sowas Fröhliches.
Das nenne ich Gärtnerei.
Und diese etwa 45-jährige Frau, so klar in ihrer Bewusstheit, sie hat alle ihre Kinder gleichzeitig im Bewusstsein.
Das passt gut, weil ich deutlich ein Buch gelesen habe, Die Natur der Kulturen von Heiner Mühlmann, sehr unbekannt.
Ja.
Und da kommt nun die als eine der ersten Zivilisationsschübe diese besondere Fähigkeit der Frauen, die wir hier ruhig nochmal an dieser Stelle, ja.
Also meine Fähigkeit ist jetzt, hier gleich einen Abspann zu machen.
Ja, ich weiß, ja, wir haben jetzt noch 4 Minuten. Oh, ich darf das doch trotzdem mal erwähnen, weil die Säugung der Wolfswelpen wird als eine erste Glanztat der Domestizierung erwähnt. Und daraus sind ja bekanntlich ganze Städte entstanden, wie Rom beispielsweise, durch das Säugen durch die Wölfin.
Also,
jetzt sind wir natürlich, das ist wieder typisch, jetzt müssten wir eine Stunde anhängen.
Ne? Also jetzt müssten wir eigentlich über die Wiederbegrünung der Welt sprechen. Das werden wir in einer zweiten Sendung machen, auf jeden Fall.
Ja, bitte. Darf ich einen für mich ganz wesentlichen Punkt noch nennen, nämlich im Grunde haben wir jetzt eine fast unfassliche Chance einer Kehre, einer Wende dieses Erkennens, dass Frau und Mann in einer guten Partnerschaft ergänzt werden durch den kompetenten Säugling. Das ist ein Buchtitel von Herrn Dornes, einem Privatdozenten von Frankfurt, der auch hier in Kassel schon gelehrt hat. Das mittlere Bändchen, der kompetente Säugling, das Wesen, das Lebewesen, was schon alle Fähigkeiten mitbringt und was wahrnimmt und in sein Gedächtnis bekommt, was sein Vater für ein Gesicht macht bei seinem ersten Anblick.
So, das war die Freisprechanlage.
Ja, das war ein gutes Schlusswort.
Zu Gast war Dr. Günther Burkhardt, der uns das nächste Mal sicher etwas über die Wiederbegrünung der Erde erzählen wird, wenn wir dazu kommen. Jetzt gibt's noch ein kleines Geburtstagsständchen ganz kurz für den Herrn Reuter und ich wünsche
viel zu knapp.
Einen schönen Abend.